Querfunk. Mit Jerome Brunel, außerdem mit dabei aus Stuttgart, Maja Nötzel, hallo.
Hallo.
Aus Heilbronn, Markus Henkel.
Schönen guten Abend.
Und Urs Mansmann aus Hannover.
Hallo.
So, da sind wir mal wieder und müssen wir schon wieder über Prism reden oder können wir es diesmal lassen? Was meinst du, Urs?
Ja, es kommt ja jeden Tag was Neues raus und der Sumpf wird immer größer und es wird immer bedenklicher, was man da hört. Also da kann man schon nochmal drüber reden, ja.
Was gibt's denn für eine neue Entwicklung in dieser Woche?
Ja, es sind jetzt so ein paar Anleitungen rausgekommen, so ein paar Folien, wo draufsteht, was sie so alles anbieten an Leistungen, wenn ich es mal so sagen darf, was dieses System alles kann. Und es gibt wohl auch Hinweise drauf, dass verschlüsselte Verbindungen wohl auch da geknackt werden können. Allerdings bin ich mir da jetzt nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Ich möchte es eigentlich gar nicht mehr lesen, aber man muss es dann doch tun.
Du versuchst dich ja inzwischen zu schützen. Das heißt, du verschlüsselst deine E-Mails, soweit es geht.
Ja, ist auch erstaunlich, dass sehr viele Freunde, die überhaupt keine Computer-Nerds sind, jetzt auch anfangen, ihre Mails zu verschlüsseln. Und wir fangen jetzt tatsächlich an, hin und her verschlüsselte Mails zu schicken. Das ist auch relativ einfach. Das lässt sich mit ein paar Handgriffen einrichten.
Okay. Ich weiß es nicht. Ich habe darüber nachgedacht, meine Mails zu verschlüsseln, aber irgendwo, ich weiß nicht, bringt das überhaupt was? Weil im Prinzip, irgendwann werden sie das auch knacken.
Also die Schlüssel, die da verwendet werden, sind relativ sicher. Klar, für die Ewigkeit wird es nicht geschützt sein, aber es macht ihnen Arbeit und es macht blinde Flecken. Und wir sollten es den Überwachern nicht so einfach machen, wenn die hingehen und bei uns im Privatleben rumschnüffeln, dann sollten wir den Vorhang zuziehen. Nichts anderes ist es, die E-Mails zu verschlüsseln. Das Fenster, das vorher offen war und einen Blick ins beleuchtete Wohnzimmer gegeben hat, da ist jetzt ein Vorhang davor. Und den kann man nicht so einfach beiseite schieben von außen.
Ich befürchte halt, dass es insofern nicht viel bringt, weil dann sind zwar die E-Mails verschlüsselt, aber allein wiederum die Metadaten. Also wann hat wer an wen eine E-Mail geschickt oder Kontakte aufgenommen, auch wenn man den Inhalt nicht kennt. Es kommt trotzdem so ein Beziehungsgeflecht raus, mit wem man in Kontakt steht. Telefonverbindungen, Chatverbindungen stehen ja auch im Visier. Skype-Verbindungen, im Grunde genommen alles, was wir eigentlich machen, wo wir kommunizieren, wird ja auch überwacht, abgehört, durchleuchtet. Und dann halt auch alleine mit unseren Handys, die wir mit uns rumtragen, haben wir einen wunderbaren Bewegungsmelder. Also es ist jederzeit irgendwie nachvollziehbar, in welchem Raster wir uns bewegt haben, wo in der Stadt ungefähr.
Also ich denke, selbst wenn wir verschlüsseln, das, was du auch eben gesagt hast, die wissen, wo wir sind, wenn wir mit einem Telefon, mit einem handelsüblichen durch die Gegend laufen. Die wissen, wo wir sind, die wissen, mit wem wir sprechen, mit wem wir kommunizieren. Die wissen eigentlich inzwischen wirklich fast alles von uns. Und was mich eben wirklich wundert, nach wie vor, ich habe es ja schon in den letzten Podcasts gesagt, das scheint niemanden wirklich groß zu interessieren. Man hört zwar von Demonstrationen, aber das sind dann immer ein paar 100, wo ich denke, das müssten eigentlich ein paar Tausend sein.
Das Thema ist nicht greifbar. Es ist etwas, was unsichtbar im Hintergrund abläuft. Es kommen keine, alles lesen. Material, ja, aber das Material, was da erfasst wird, das kommt nicht an die Öffentlichkeit, es wird niemand bloßgestellt. Gut, es gibt hier und da so ein paar Kollateralschäden, dass irgendwelche Leute auf No-Fly-Listen landen und nicht mehr fliegen können, die eigentlich nichts gemacht haben, die nur zufällig so heißen wie ein Terrorismusverdächtiger, oder es werden Leute, weil man ihnen irgendwas andichtet, weil sie die falschen Kontakte haben, weil sie die falschen Leute kennen, plötzlich unter Verdacht genommen. Es gab da diesen Fall aus dem baden-württembergischen Innenministerium. Der Islambeauftragte, der da plötzlich vom Verfassungsschutz überwacht worden ist, der übrigens heute noch von Rechtsextremisten bedroht wird deswegen.
Das ist genau der Punkt. Ich finde es wichtig, was Urs gerade sagt. Es ist zu wenig greifbar für die Leute. Aber ich glaube, man muss einfach auch mal im Bekanntenkreis diese Konsequenzen aufzeigen, dass es eben dann sein kann, dass man den nächsten USA-Urlaub plötzlich, wenn man rübergeflogen ist, auf dem Rückflug verbringt, weil man nicht reingelassen wird. Oder dass es eben andere Sachen gibt, die man gar nicht damit in Verbindung bringt, dass man da eventuell auf einer Verdächtigenliste gelandet ist oder sowas. Dass es vielleicht dann Akten über einen gibt oder sowas. Ich meine, das ist schon fast ja stasihaft. Es gibt irgendwo Akten über mich, von denen ich gar nicht weiß, was da an Informationen drinsteht, die aus einem Grund gesammelt werden, der gar nicht zutrifft. Weil die wenigsten von uns sind jetzt nun mal hauptberuflich Terrorist. Also kann sich's eigentlich bloß um Missverständnisse oder Schreibfehler handeln, und genau das ist das Problem. Die gehen davon aus, dass ihre Computerdatenbanken unfehlbar sind und dass da sowas wie ein Schreibfehler nicht vorkommt. Tatsache ist aber, es ist oft genug vorgekommen und plötzlich waren Unschuldige im Fokus.
Ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Also rein theoretisch kann ich mir Folgendes vorstellen. Ich kommuniziere jetzt mit einem von euch und ich schreibe in Facebook per Message an die Maya zum Beispiel, ach, du gehst in die USA in Urlaub. Nee, ich hasse USA, da fahre ich nicht hin. So, jetzt aus irgendeinem
willst
Grund.
Willst du mal einen realen Fall haben, Jerome? Wir brauchen gar nicht so theoretisch reden. Gut, okay. Da hat einer auf Facebook geschrieben, I'm going to destroy USA, war ein Brite. Wer den britischen Slang kennt, heißt, es heißt, wir machen Party bis zum Abwinken. Mhm. Und er wollte Marilyn Monroe ausgraben. Auch das ist ein Spruch für, wir machen richtig einen drauf, wir gießen uns richtig einen an die Lampe. Mhm. Das Problem ist, dass der Immigration Officer in den USA kein Brite ist. Der hat das nicht verstanden. Der Mann hat sich tatsächlich auf dem Rückflug nachher wieder gefunden. Ende der Durchsage, keine Einreise. Natürlich gibt es vorher noch ein kleines Verhör und dann wird man abgeschoben. Das ist das, was passiert. Und dann überlege ich mir, ob ich so lockere Sprüche auf Twitter tatsächlich bringen soll, dass ich sage, naja, vielleicht kommt bei meiner Ausbildung bei der Bundeswehr doch nochmal zu gut. Ich war bei der Flugabwehr, kann man ja gegen Drohnen einsetzen. Vielleicht sollte man dann solche Sprüche sich verkneifen. Wer weiß, ob sie irgendjemand in den falschen Hals kriegt. Und schon haben wir die Schere im Kopf und schon sagen wir nicht mehr, was wir meinen, weil wir Angst haben, dass es irgendjemand in den falschen Hals kriegen könnte. Und das ist verheerend. Das ist, dann sind wir keine freie Gesellschaft mehr. Dann kannst du dir von deiner Frau wiederum erklären lassen, wie man mit so einer Situation umgeht.
Wenn ich da gleich noch was drauf sagen kann, mit dieser Schere im Kopf. Du hast völlig recht. Wenn ich hier in Deutschland bin, beziehungsweise wenn ich in China bin, dann habe ich bereits eine Schere im Kopf, weil ich mir dann sehr genau überlege, was ich über China schreibe und was ich über China sage, weil ich nicht möchte, dass Verwandte von meiner Frau oder Freunde von mir in China Probleme bekommen. Und diese Schere im Kopf funktioniert wirklich, wirklich gut. Da müssen die überhaupt gar nichts groß machen. Das macht jeder selbst automatisch. Und das finde ich eben ist extrem bedenklich. China ist mir jetzt nicht so furchtbar wichtig. Da nehme ich das in Kauf. Da weiß ich, okay, das ist ein totalitärer Staat und da wird überwacht und so weiter und so weiter. Ich bin da aber nicht jeden Tag. Insofern tangiert mich das nur peripher. Aber wenn ich das jetzt auch schon zu Hause habe, wenn ich jetzt also schon überlegen muss, was schreibe ich denn über die USA in Facebook und sei es nur per Messenger, ich mache das ja nicht mal unbedingt öffentlich, sondern per Messenger, wenn ich da schon nachdenken muss, oh, besteht da die Gefahr, wenn ich irgendwann nach Amerika möchte, was ich überhaupt nicht will, by the way, aber besteht da nicht die Gefahr, dass ich eben dann im Flieger zurück dann wieder sitze, ja? Und das finde ich echt bedenklich. Und das scheint niemanden aufzuregen. Ich habe dich unterbrochen, Max.
Nee, du siehst das auch falsch. Du musst das so sehen. Die Krankenkassengebühren sind so unglaublich teuer. Für meine nächste Darmspiegelung mache ich einfach genau das. Ich lässt da über die USA und hock mich in den Flieger. Dann findet die halt in Miami am Flughafen statt, aber im Endeffekt das Ergebnis ist ja das gleiche. Wenn Sie schon mal dabei sind, können Sie mir ja sagen, wie es mit der Darmkrebsvorsorge aussieht. Wunderbar. Im Endeffekt ist doch so, die Jungs haben nicht wirklich Humor. Sie haben auch nicht wirklich einen Sinn für Humor oder sie verstehen zum Beispiel keinen britischen Slang. Und meinen aber, dass sie damit die Welt erklären können. Und ehrlich gesagt machen sie sich halt damit auf Dauer nicht wirklich Freunde. Auch Freunde, die sie vielleicht früher hatten. Ich erinnere mich gerne auch an die amerikanischen Besatzungssoldaten hier in Heilbronn zurück. War immer eine lustige Zeit mit denen. Mhm. Gab echt schöne Volksfeste mit denen. Da war irgendwie Stimmung in der Bude. Auch wenn manchmal dann die Militärpolizei aufräumen musste. Ich war schon ein paar Mal selber in den Staaten drüben und ich mag das Land. Aber das Problem ist einfach, die haben eine Sicherheitsparanoia seit 2001. Die werden sie nicht mehr los. Und seitdem glauben sie, dass sie eben das Recht für sich gepachtet haben, alle anderen Länder nach ihren Regeln behandeln zu dürfen. Und vergessen dabei, dass es eben in anderen Ländern auch eine Verfassung gibt und sowas wie eine Demokratie. Zumindest meinten wir das. Weil erschütternd ist ja, dass nicht nur keine Bürger auf die Straße gehen, sondern auch unsere eigene Regierung sich nicht wirklich dafür zu interessieren scheint, dass hier massenhaft gegen unsere eigene Verfassung verstoßen wird.
Darf ich dich korrigieren, Max? Die Amerikaner haben dieses Problem schon immer mit diesem Sicherheitsfetischismus. Nur seit 2001 machen sie es offen. Ich meine, denk mal an die McCarthy-Ära zurück in den 50ern. Da wurdest du verhaftet, wenn du gesagt hast, du findest Ho Chi Minh gut oder was weiß ich was, da hat noch viel weniger gereicht, um dass du da Probleme bekommen hast. Das war schon immer so. Die haben in der Hinsicht einfach ein Problem. Und ich kann mir ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass die Deutschen nicht wussten, dass wir ausspioniert werden. Die haben, die Deutschen glauben immer, sie müssten Amerika in den Arsch kriechen und tun und lassen, was sie mag. möchten, ich bringe dann immer das Beispiel 2001, ich war drüben, die Türme sind zusammengestürzt. Dann hat CNN berichtet über Trauerfeiern und Allenteilnahmen in Europa. Es war ein zweiminütiger, dreiminütiger Beitrag aus London. Es kam aus Paris ein zweiminütiger Beitrag und dann kam eine Bilderserie. Übrigens waren auch Anteilnahmen, Menschenketten in Berlin, Libanon, Tel Aviv und was weiß ich wo. Es war in genau 20 Sekunden Bild wert, dass in Berlin und in Deutschland alle ganz entsetzt sind über die Terroranschläge. Die nehmen uns nicht für voll. Und die deutschen Politiker bilden sich was ein, wenn sie glauben, wir wären wichtig für die USA. Wir sind wichtig, wenn wir tun, was sie sagen, aber Partner, nee, nie.
Ich wundere mich.
Guck dir den Friedrich an.
Ich wundere mich nicht, dass sie sich nicht wehren, die deutschen Politiker, weil sie schlicht und ergreifend meiner Meinung nach davon profitieren. Ich meine, sie sind etwas eingeschränkt hier in Deutschland, was das Ausspionieren betrifft. Sie dürfen auch eine ganze Menge, was viele nicht wissen. Aber sie müssen gar nicht so viel machen. Die können einfach hingehen und sagen, oh, da ist einer, der ist für uns verdächtig. Ja, fragen wir mal die Amerikaner. Ja, fragen wir mal, was habt ihr denn über den? Ja, und die Amerikaner gucken dann in ihren Riesencomputer nach und sagen, ja, der hat das und das, der hat mit dem und dem telefoniert, das und das. Tja, und dann kann eine Murksel sich hinstellen und sagen, nö, wir haben den nicht überwacht, nö, wir haben nicht sein Telefon abgehört.
Doch, die haben doch
haben
zugegeben.
Wir doch nicht alles gemacht.
Die haben es doch zugegeben, und zwei Datensätze haben sie weitergegeben, zwei Datensätze, Wahnsinn. Hat der Friedrich gesagt.
Also, da fasst du dir einfach nur noch an den Kopf, die brauchen uns gar nicht ausspionieren, die deutschen Politiker, das machen die Amerikaner für sie. Und das finden die deutschen Politiker, wenn ich dann von allen möglichen Politikern höre, ach, regt euch doch nicht so auf, das ist doch nicht so schlimm, ihr seid doch auch dafür, dass Terroranschläge verhindert werden und so weiter.
Ich wollte es gerade sagen, Jerome. Es ist doch so, als vor diese Saarland-Attentäter aufgeflogen sind und die anderen Leute, die sie alle verhaftet haben wegen Terrorverdachts, es gab immer vorher einen Hinweis von den amerikanischen, manchmal auch von dem russischen oder sonstigen ausländischen Geheimdiensten. Ja, woher sollen sie denn die Hinweise haben? Jetzt mal ganz ehrlich. Das heißt, wir haben die letzten 5-10 Jahre schon wirklich davon profitiert, wenn du so willst, dass die Kofferbombenleger und sowas durch Hinweise von den Amerikanern gefasst wurden. Nur da war niemandem bewusst, ah ja, die spionieren ja uns aus. Weil jeder dachte, ah ja, die beschränken das auf die mit den komischen ausländischen Namen.
Ich glaube, der Unterschied liegt darin, dass wir bisher davon ausgegangen sind, dass du irgendwas gemacht haben musstest, um auffällig zu werden und in den Fokus zu geraten. Genau. Bis jetzt sind wir davon ausgegangen, wenn einer halt größere Mengen Dünger bestellt, dann könnte der Verdacht sein, dass der damit Mist baut. Heutzutage wird es sein. Ja, jetzt wissen wir mittlerweile, dass alle überwacht werden, unabhängig davon, ob sie Dünger bestellen oder nicht. Ich meine ganz ehrlich, jedes Nagelstudio ist verdächtig, wenn die sich größere Mengen Aceton bestellen. Und das gehört dann nun mal zum Job dazu. Und das heißt
nein,
aber,
Aceton ist ganz schädlich. Ich gehe in ein Nagelstudio mit Aceton.
Es gibt auch ohne Aceton. Aber ich meine vom Prinzip her, wir sind immer früher so naiverweise davon ausgegangen, ja, klar, Geheimdienste machen Sachen im Verborgenen, die sie vielleicht auch nicht immer dürfen, aber es ist ja irgendwie zu unserem Besten, weil die kümmern sich ja um die bösen Jungs. Mittlerweile heißt es aber, die kümmern sich um jeden, also auch um dich, um mich. Und wir denken nicht von uns, dass wir böse Jungs im Sinne sind, dass wir überwacht werden müssten, weil wir planen eben keine Terrorattentate. Unsere Telefongespräche werden trotzdem abgehört. Und das funktioniert ja so perfide, dass die Amerikaner die Sachen in Deutschland machen, die die deutschen Geheimdienste in Deutschland nicht dürfen. Und dafür macht der BND in Amerika oder Afghanistan die Drecksarbeit und spioniert dort und macht die Dinge, die die Amis nicht dürfen. Und dann werden die Daten ausgetauscht. Das ist so durchdachtes Spiel, dass es echt krank und beängstigend ist. Und irgendwie ist es größer als die Vorstellungskraft, dass man sich überlegt, was machen die da eigentlich? Es geht schon lange nicht mehr um den Terrorismus, es geht nur um Macht.
Das ist nämlich der Punkt. Also die begründen es immer mit Terroranschlägen und Terror und was weiß ich. Es ist für mich völlig überhaupt nicht verständlich, dass man dafür dann alle überwachen muss. Also das hat doch damit überhaupt nichts mehr zu tun.
Ich finde es interessant, es gab eine kleine Statistik in einem Spiegel Online-Artikel, da stand drin, war auch ein Zitat aus einem amerikanischen Medium, dass mehr Amis von der Leiter fliegen, als durch Terroranschläge umkommen.
Eben.
Also mehr Leute, mehr Amerikaner verunglücken tödlich auf Leitern. Kein Mensch käme auf die Idee, Leitern zu verbieten, zu überwachen oder sonst irgendwelche Regeln damit aufstellen zu wollen. Aber gut, für Amis muss man ja auch auf den Kaffee schreiben, dass er heiß ist.
Vielleicht doch. Das sind aber die irrationalen Ängste. Wenn du schaust, wie viele Leute Angst haben in Deutschland einem Flugzeugabsturz ums Leben zu kommen, wie viele tatsächlich umkommen und wie viele im Verkehr umkommen, aber sich trotzdem in ein Auto setzen. Das ist einfach die menschliche Psyche. Sorry.
Oh. Nächstes Argument, sehr schön damit verwandt, diese Nummer in Großbritannien, nicht wahr?
Was war da?
Neben dem Terrorismus, zweitliebstes Argument, man muss doch an die Kinder denken. Also gegen die Pornografie, gegen pädophile Sachen im Internet, gegen Kinderpornos, das ist auch alles böse. Und deswegen gibt es ja jetzt in England auch schöne Zensurmaßnahmen dagegen.
Ja, und davor war es die organisierte Kriminalität. In den 90er Jahren haben sie uns erzählt, dass das organisierte Verbrechen kurz davor ist, hier die Herrschaft zu übernehmen. Und dafür brauchen wir einen großen Lauschangriff.
Genau.
Den haben wir heute noch.
Ja.
Es wird immer irgendeine Sicherheitssau durchs Dorf getrieben. Irgendwas, wo die Leute sagen, schlimm, da müssen wir was tun. Und dann sagen die, ja, da kann man was tun. Gib uns mal deine Rechte her, Bürger, und dann können wir dich beschützen. Und es funktioniert einfach so nicht. Es kann nicht sein, dass wir nachher in einem Überwachungsstaat sind. Gut, die Kriminalitätsrate in Nordkorea ist niedrig, aber die Freiheit leider auch. Und dann müssen wir halt in Gottes Namen mit ein bisschen Kriminalität leben. Aber dafür leben wir in Freiheit und unbeobachtet. Das ist das Wichtigste. Und kein Staat auf der Welt kann seinen Bürgern perfekte Sicherheit garantieren. Es ist ein wer das garantiert, lügt. Das kann nicht funktionieren. Das Leben ist lebensgefährlich und es gibt immer irgendwelche Spinner, die rumrennen. Da müssen wir mit ein bisschen Augenmaß ran. Und genau dieses Augenmaß ist den Geheimdiensten und denen, die sie überwachen, vollkommen verloren gegangen.
Ja.
Vor allem, du wirst keine Terroranschläge verhindern mit so einer totalen Überwachung. Du wirst das nicht verhindern. Die sind auch nicht blöd. Ja, die sagen sich, okay, wenn sie die E-Mails überwachen und wenn sie Briefe überwachen, wir finden andere Wege, um miteinander zu kommunizieren über irgendwelche Plattformen, die wahrscheinlich nicht überwacht werden, mit verschlüsselten Wörtern und was weiß ich. Die kommunizieren doch trotzdem. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Terroristen so dermaßen bescheuert sind, dass sie offen über E-Mails miteinander beratschlagen, wo sie jetzt den nächsten Terroranschlag machen. Im Übrigen hilft es ja auch gar nichts gegen Terroranschläge, die einfach spontan oder von Einzelnen gemacht werden. Ja, ob das der Typ da in Stockholm war, der da in die Luft gesprengt hat und auf die Insel gefahren ist und da, ich weiß nicht, wie viele Jugendliche umgebracht hat. Das wurde ja auch nicht verhindert. Kann auch gar nicht verhindert werden oder kaum, ja, weil es ein Einzelner war. Und der kommuniziert halt nun mal mit niemandem darüber im Normalfall. Und,
aber da gibt's eine ganz, da gibt's was ganz Fatales, nämlich überall hängen diese Überwachungskameras. Mhm. Und dann gelangen Bilder von diesen Taten in die Öffentlichkeit. Und die provozieren wieder Nachahmungstäter. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass die Kameras, die in den U-Bahnen hängen, die eine ganz bestimmte Klientel eher dazu aufstacheln, solche Taten zu begehen, weil sie dann nämlich berühmt werden, weil ihr Bild dann durch die Medien geht. Hm. Und an den Kameras gehört ein Schild hin, ich gucke nur, ich greife nicht ein. Und da sitzt auch niemand, der irgendein Bildschirm im Auge hat und dann Hilfe schickt, sondern diese Kameras hängen nur einfach da. Und dann habe ich die Befürchtung, wenn man noch einen Schritt weiter denkt, dass die Leute dann die Verantwortung an die Kamera delegieren. Wir kennen den Effekt, je mehr Leute da sind, desto weniger fühlt sich einer berufen, irgendwas zu tun, wenn jemand dringend Hilfe braucht. Und wenn eine Kamera da ist, dann könnte das auch eine Tendenz dazu geben, an die quasi die Verantwortung zu delegieren. Da wird doch irgendeiner sitzen, der das sieht, der jetzt was tut, dann brauche ich schon nichts mehr machen. Und dieses Abnehmen von Verantwortung ist fatal. Wir sollten wieder mehr Verantwortung für uns selber übernehmen.
Das Interessante ist ja auch, dass immer von der Sicherheit geredet wird, aber im Endeffekt werden zum Beispiel Stellen bei der Polizei gestrichen. Jetzt soll mir mal einer erklären, was sicherer ist. Eine Kamera, die in der U-Bahn hängt oder Polizei, die da Streife läuft? Ich glaube, die Polizei, die vor Ort ist, kann mehr verhindern, als wenn man im Nachhinein sieht, ja, richtig, der wurde zusammengetreten und auf die Gleise geschickt. Ja, das haben wir gesehen, haben es mitgefilmt.
Das ist nämlich der nächste Punkt. Die Politiker argumentieren ja immer, wir müssen euch schützen. Ja, wir müssen euch vor Terroranschlägen schützen, wir müssen euch schützen. So. Gleichzeitig wird die Polizei immer weiter abgebaut. Immer weiter abgebaut. Ich habe kürzlich ein Interview gehört, mit ein längeres Interview, auch in einem Podcast, mit einem Polizeibeamten, der erzählt hat, wir haben nicht mal Kleidung, die uns vor Regen schützt. Ja, wir haben nicht genug Benzin, um so oft Streife fahren zu können, wie wir das gerne möchten. Wir haben nicht genug Kollegen, um vor Ort zu sein. Wenn, da gibt's einen Kollegen, der ist für, ich weiß nicht, eine größere Gemeinde zuständig oder zwei. Wenn die an einem Einsatzort sind, dann können sie nicht zu einem zweiten Einsatzort gehen. Was machen die Verbrecher? Sie machen irgendeinen Verkehrsunfall. Ja, dann fährt die Polizei hin und in der Zeit, wo die Polizei dann dort ist, räumen sie dann gemütlich die Häuser von Bürgern aus. So sieht's nämlich aus. Deswegen, also statt die ganze Zeit irgendwelchen Scheiß mit Computern zu machen, Entschuldigung, sollen sie mal der Polizei ein bisschen mehr Geld geben? Ich will keinen Polizeistaat, aber ich will gerne Beamte haben, die mich schützen, wenn ich das brauche. Oder die mir helfen, wenn ich das brauche. Und nicht Polizisten, die frustriert sind, weil sie nicht mal mehr genug Benzin haben, um ihre Streife fahren zu können. Ja? Oder die mit Autos rumfahren müssen, die irgendwelche Gurken sind. Ich verstehe es nicht.
Fährst du gerne Auto?
Ob ich gerne Auto fahre? Nö, ich fahre halt Auto, wenn ich es muss. Ich wohne auf dem Land, da muss ich leider Auto fahren.
Das Problem ist nämlich, dass die Finanzen, wenn du überlegst, wie viel Geld der Staat oder das Bundesland zur Verfügung hast, in dem du wohnst, wie viel Geld davon in den Straßenbau fließt und wie viel Geld dann für Kitas, für Schulen, für die Sicherheit fehlen, das ist nämlich das Problem. Aber Max, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, es ist genau das Problem, wie es Jerome sagt. Ich kann dir sogar noch ein schöneres Beispiel nennen. Ich kenne Polizeireviere, bei denen werden ungelogen Bleistifte in der Mitte auseinandergebrochen, damit man zwei Bleistifte hat. Man hat dann eben zwei kurze Bleistifte, aber dann können zwei Beamte damit schreiben, anstatt nur einer mit einem Bleistift. Wenn so weit gekommen ist, und das Interessante dabei ist, dass gerade die CDU-Regierung in Baden-Württemberg, die konservative Regierung in Baden-Württemberg, lange Jahre diese Sparmaßnahmen in die Wege geleitet hat, vorangetrieben hat. Und jetzt frage ich mich, was stimmt da nicht? Wenn die Christdemokraten hergehen und sagen, einer unserer Markenkerne unserer Partei ist, dass wir für die Sicherheit stehen im Land, gleichzeitig aber Polizisten von der Straße wegrationalisieren und dann die Computer überwachen, dann frage ich mich, was das mit Sicherheit zu tun hat. Ich habe sogar manchmal das Gefühl, es geht darum, weniger Leute mit einem Kopf, mit dem man denken kann, auf der Straße zu haben. Weil ein Polizist, der auf der Straße steht, der urteilt auch oft nach der Situation, die er vorfindet. So ein Algorithmus, den ich irgendwo in eine Internetleitung pflanze, der fragt nicht nach dem Sinn. Der forscht einfach, der filtert, der zieht, sammelt, speichert. Je weniger Leute in solche Prozesse mit involviert sind, desto besser. Weil früher oder später ist mal einer mit moralischen Skrupeln dabei, wie wir jetzt an Edward Snowden gesehen haben. Und der sagt dann, ich mache da nicht mehr mit, ich steige aus, ich sage den Leuten, was hier wirklich läuft. Und da frage ich mich, ob hinter diesen ganzen Rationalisierungsmaßnahmen der schwarzen Regierung in Baden-Württemberg nicht eventuell sogar genau dieser Gedanke stand, dass man nämlich sagt, wir brauchen nicht so viele Schutzmänner auf der Straße. Die machen nämlich vielleicht im Zweifelsfall gar nicht mehr alles das mit, was wir von ihnen verlangen. Wir brauchen einfach nur mehr Sicherheit vor dem Bürger. Und die installieren wir am besten in seinem Telefonanschluss.
Ich glaube, die Lösung ist viel einfacher. Bei der Polizei wird deswegen gespart, weil die eigentlich keine Lobby hat. Und das sind Beamte, die dürfen nicht streiken, die dürfen sich nicht organisieren, die dürfen auch nicht so laut aufmotzen, weil sie eine Treuepflicht zum Dienstherrn haben. Und deswegen lässt sich dort relativ einfach sparen, so wie sich auch zum Beispiel bei sozial Schwachen relativ einfach sparen lässt. Bei Industrieunternehmen, bei den Subventionen sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Da ist dann der Druck, der entsteht, etwas größer. Diese ganze Entwicklung birgt aber noch eine ganz andere Gefahr. Wenn ich mich jetzt hinstelle und fordere, dass man diese Geheimdienste zumacht oder ihre Rechte beschneidet, dann können die ja mal eben in ihr Archiv gucken, was ich für einer bin und ob sich da nicht vielleicht irgendwas findet, das dafür sorgt, dass ich nicht mehr ganz so vorlaut bin. Und das ist das, was mir am meisten Angst macht. Dieses Wissen bedeutet Macht. Und absolutes Wissen ist absolute Macht. Und wir haben es schon viel zu weit kommen lassen. Schauen wir mal, ob die überhaupt noch unter Kontrolle zu bringen sind, diese Dienste.
Ich bezweifle es, ganz ehrlich gesagt, Urs. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Weil die haben sich im Grunde genommen eine Parallelstruktur zu unseren demokratischen Institutionen geschaffen. Ich meine, wenn wir davon ausgehen, dass in offiziell demokratischen Ländern wie der Bundesrepublik oder den Vereinigten Staaten von Amerika Parallelstrukturen existieren, dass es möglich ist, dass in Amerika Geheimgerichte Dinge erlauben, die offiziell gar nicht zulässig sind. Und es sind ja unter anderem zum Beispiel in den USA auch amerikanische Staatsbürger davon betroffen, von den Überwachungsmaßnahmen. Und die sind auch nicht zulässig, dass da so ungehemmt geforscht wird. Gegen Ausländer sagen sie nichts, aber bei ihren eigenen Landsleuten. Aber wer hat's abgesegnet? Institutionen, von denen der normale Bürger gar nicht weiß, dass es sie gibt, von denen die Medien nicht berichten. Ja, Entschuldigung, wo sind wir denn hier? Geheimgerichte? Wo gibt's denn sowas?
Ja, und geheime Urteile, geheime Listen.
Ja, die nicht einsehbar sind. Warum darf jemand nicht im Flieger sitzen? Ach so, weil er einen Buchstabenunterschied hat, wie der Nachname von einem Terrorverdächtigen, von dem auch nicht bewiesen ist, dass er ein Terrorist ist, aber man hat ihn mal auf einer Liste und ein anderer hat einen ähnlichen Namen, der wird schon nicht umsonst da drin sitzen. Entschuldigung, wenn man alle Müller und Meier aussortiert, nur weil einer davon ein Terrorist sein könnte, dann brechen aber harte Zeiten an.
Ich frage mich halt, was hat es noch mit Demokratie zu tun, schlicht und ergreifend? Und das hat für mich persönlich mit Demokratie überhaupt nichts mehr zu tun. Also das ist für mich ganz klar. Und ich war bisher immer jemand, der gesagt hat, naja, ich bin mit dem politischen System, das wir in Deutschland haben, nicht sonderlich zufrieden, aber ich finde es okay. Wir leben gut und es ist alles einigermaßen in Ordnung. Nicht alles, aber soweit möglich schien es mir in Ordnung zu sein, wenn ich es auch vergleiche mit China oder so. Aber im Moment denke ich mir echt, also es liegt gerade was, also richtig übel im Argen. Und ich sehe da im Moment auch keinen Ausweg, weil man die ja überhaupt nicht greift. Weil man einfach nichts weiß.
Ich finde, es bewahrheitet sich auf traurige Art und Weise, was schon oft gesagt und kolportiert wurde. Wenn Wahlen wirklich etwas ändern würden, dann wären sie verboten.
Sie hören Querfunk.
Das war wirklich ein Thema gerade, worüber ich mich also jeden Tag immer mehr aufrege. Ist aber nicht das einzige Thema, über das ich mich aufregen könnte zurzeit. Ich bin ja umgezogen, ich habe mir ein Haus gekauft, ein paar hundert Meter von da, wo ich vorgewohnt habe, in einer Mietswohnung. Und wenn man in so ein neues Haus reinkommt, dann braucht man ja unter anderem nicht nur einen Internetanschluss, sondern auch den Strom, logischerweise. Ich war bis dahin bei Tübinger Strom, weil da habe ich das von dem Wasserkraftwerk bekommen, das hier direkt in Horb ist, den Strom. Habe aber jetzt gewechselt, trotz alledem, weil ich einen intelligenten Stromzähler wollte. Damit die NSA dann letztlich alles über mich weiß, auch wann ich meine elektrischen Geräte einschalte. Aber ich wollte das einfach haben, um meinen Stromverbrauch zu überwachen. Ich habe eine monatliche Stromrechnung von 42 Euro, also eine relativ niedrige. Und ich achte wirklich auf meinen Stromverbrauch. Und ich wollte einfach einen Zähler haben, wo ich einfach ablesen kann, wo habe ich noch irgendwelche Stromfresser. Und wollte also einen intelligenten Stromzähler. Den gab es schon im Haus, der war eingebaut. Ich rufe also oder kommuniziere mit der ENBW. Tolle Firma, sagt denen also ich habe hier einen intelligenten Stromzähler, den würde ich gerne weiter nutzen, macht mal. Und dann hat man mir gesagt, nein, das geht so nicht. Wir müssen diesen Stromzähler ausbauen und ihnen dann einen neuen intelligenten Stromzähler einbauen und das kostet sie 100 Euro. Da habe ich dann natürlich gefragt, ob das denn intelligent ist, jetzt einen intelligenten Stromzähler gegen einen anderen intelligenten Stromzähler auszutauschen. Ja, das muss sein, weil ich sonst auf die Daten zurückgreifen könnte, die also meine Vorgängerin hatte. Das hätte man natürlich hingehen können, sagen können, also es interessiert mich überhaupt nicht, was sie an Strom verbraucht hat und ich kann sie ja fragen und sie kann mir ja die Einwilligung geben, dass ich das also, wenn ich das unbedingt sehen will, ablesen kann, was mich aber überhaupt nicht interessiert. Datenschutz, ne? Und dann haben sie gesagt, also den müssen wir tauschen, kostet sie 100 Euro. Also für eine Aktion, die ich nicht will, muss ich auch noch 100 Euro bezahlen. Aber gut, ich will ja diesen blöden intelligenten Stromzähler. Dann ist gar nichts passiert. 7 Monate lang. Gar nichts. Überhaupt nichts. Dann sehe ich plötzlich so einen Techniker vor meinem Haus. Ich kam gerade nach Hause und sprach den dann an, weil ich gesehen habe, der ist von der ENBW. Frage ich ihn einfach mal, ob er da irgendwas von weiß, ob das normal ist, dass das 7 Monate dauert oder was da los ist. Da sagt er, ja, ich will jetzt Ihren intelligenten Stromzähler ausbauen und einen normalen Stromzähler einbauen. Daraufhin habe ich ihm gesagt, naja, ich finde das jetzt nicht so intelligent. Wenn Sie schon umbauen müssen, dann machen Sie doch diesen intelligenten Stromzähler gegen einen anderen intelligenten Stromzähler. Sagt er, nee, das geht nicht. Ich habe hier nur den Auftrag für einen normalen Stromzähler. Habe ich gesagt, pass mal auf, pack dein Zeug doch wieder ein. Meiner Meinung nach ist das nicht notwendig, weil da soll ja ein intelligenter rein. Hat auch eingesehen und hat das also wieder mitgenommen, ist unverrichteter Dinge wieder weggezogen. Dann bekam ich 2 Tage später einen Brief, in dem stand, Sie haben, Herr Brunel, Sie haben verweigert, dass der Stromzähler ausgebaut wird und ersetzt wird. Sie haben das verweigert, das geht gar nicht, beim nächsten Mal bitte, ja. Daraufhin habe ich die ENBW angerufen und habe gesagt, also Leute, ich habe es überhaupt nicht verweigert. Das war ein Vorschlag von mir, weil es mir einfach blödsinnig vorkam. Daraufhin haben sie mir erklärt, also wir müssen diesen intelligenten Stromzähler ausbauen. Wir müssen ihn aber ersetzen durch einen normalen Stromzähler. Und wenn der normale Stromzähler drin ist, dann müssen wir ihn wieder ersetzen durch einen intelligenten Stromzähler. Anders geht es nicht. Ich habe immer noch keinen intelligenten Stromzähler, aber seit gestern habe ich einen Stromzähler, seit heute habe ich einen Stromzähler ohne Intelligenz. Ich finde, die ENBW, hallo ENBW, das, was ihr da macht, das ist also wirklich richtig, richtig intelligent, was ihr da macht. Ah!
Ja, und du wunderst dich jetzt darüber.
Ich schon.
Du hast es schon mitgekriegt, wo der Herr Mappus unser Geld, unser Steuergeld hier in Baden-Württemberg hin verschleudert hat, nach Frankreich rüber. Und das muss halt irgendwie auch jetzt mal wieder reinverdient werden. Beispiel, wenn du jetzt eine schwäbische Hausfrau wärst, dann könntest du dir das auch gerade ausrechnen, dass das Geld, was man an einem End gerade so zum Fenster rausschmeißt, aber am anderen End irgendwo wieder reinkommen muss.
Ja, ich bin ja bereit, diese 100 Euro Strafe zu bezahlen, aber ich hätte gern endlich mal diesen intelligenten Stromzähler. Es kann ja nicht sein, dass es 8 Monate dauert. Also Mitte Dezember habe ich es beantragt, ich habe ihn heute immer noch nicht. 8 Monate für einen Austausch eines Stromzählers, hallo?
Uff. Was ich mich immer wundere bei deiner Geschichte...
Ja.
Ist, bevor du angemeldet hast, dass du einen Intelligenten willst, musst du ja, und bevor sie jetzt nach 8 Monaten den alten eingebaut haben, den Unintelligenten, wieso konntest du ihn vorher nutzen? Ich meine, dann müssten sie eigentlich gesagt haben, die zieht aus, die Frau, also bauen wir das Ding wieder aus. Wieso durftest du überhaupt Strom benutzen in der Zeit? Also ich verstehe halt nicht, weißt du, wenn ich ein Auto kaufe und ich melde es, oder andersrum, ich weiß es nicht, aber ich finde es total, ich finde die Geschichte total widersinnig, weil ich nicht verstehe, wie du deinen Strom bisher abgelesen hast. Also ich meine, jetzt mal ehrlich, bin ich nur zu doof für die Geschichte?
Ja, du bist
wie eindeutig. Wie hast du deinen Strom bezahlt?
Ganz einfach, ich habe einen intelligenten Stromzähler drin gehabt, aber ich hatte keinen Zugriff auf den Stromzähler. Ich konnte ihn zwar ablesen, also wie viel Strom ich verbrauche, das kann ich am Gerät selber ablesen, aber ich kann nicht mit meiner App, die es dafür gibt, übers Internet auf diesen Stromzähler zugreifen, um zu gucken, wie viel Uhr habe ich, wie viel was Strom verbraucht. Das kann ich nicht, da bräuchte ich ein Passwort.
Also im Moment, also im Prinzip hat dir einfach nur die Zugangsberechtigung gefehlt und die ENBW sah sich nicht in der Lage, die Daten, die auf der Speicherkarte dieses Stromzählers sind, zu löschen.
Ich denke mal, so ist das.
Ja, da ist der Stromzähler ganz eindeutig intelligenter, als die das geplant haben, oder?
Ja, und was ich nicht verstehe, Jerome, warum fragst du nicht bei der NSA nach dem Passwort nach? Warum fragst du die ENBW?
Die haben es bestimmt, weil das Teil kommuniziert tatsächlich übers Internet. Und wie ich das kenne, wahrscheinlich nicht sonderlich gut verschlüsselt.
Ich sage dir, die haben schlicht und ergreifend keinen Prozess dafür. Die haben gesagt, wenn wir einen intelligenten Stromzähler montieren, dann tun wir das, indem wir ihn gegen einen nicht intelligenten austauschen. Und auf die Idee, dass ein intelligenter Stromzähler montiert ist und dass dann ein anderer Nutzer kommt und diesen intelligenten Stromzähler weiter nutzen will, auf die kommen sie nicht. Und da es keinen Prozess, da keiner dran gedacht hat, gibt es keinen Prozess, einen intelligenten Stromzähler durch einen anderen intelligenten Stromzähler zu ersetzen. Und deswegen muss man erstmal einen unintelligenten Stromzähler montieren, damit man nachher den Prozess anstoßen kann, einen intelligenten Stromzähler für dich zu montieren. So einfach ist das. Und das gibt's nicht nur da, das gibt's an ganz vielen Stellen. Das gibt's auch beispielsweise bei den Telekommunikationsunternehmen, dass bestimmte Sachen einfach nicht gehen. Ich kann nicht von einem, was weiß ich, ADSL zu einem VDSL-Anschluss beim gleichen Anbieter wechseln. Das geht teilweise so weit, dass die Leute sagen, ja, wechseln Sie erstmal irgendwo zu einem anderen Anbieter und kommen Sie dann zu uns zurück. Wir kriegen es intern nicht hin. Nein, das ist kein Witz. Und ich vermute, dass es dort was Ähnliches ist. Das liegt daran, dass diese ganze Intelligenz der Systeme in Software gegossen ist. Und wenn der Programmierer irgendeinen Fall nicht bedacht hat, dann geht das nicht. Punkt.
Also ich stimme Urs völlig zu. Es ist nämlich oft so, dass erst ein Programmierer die Fragen stellt, die einem gewissen Prozess eine Struktur geben und eine gewisse Logik. Und wenn da was nicht bedacht ist, ja, dann hapert es halt später. Ich hatte das gleiche Problem mit einem Internetanbieter. Ich hatte eine 20-Mbit-Leitung, habe festgestellt, Mensch, die kommt mich wesentlich teurer als das aktuelle Angebot der 16-Mbit-Leitung. Bin da hingegangen, habe gesagt in den Laden, schönen guten Tag, ich würde gern wechseln. Und ich weiß, wenn man bei euch in einen billigeren Tarif wechselt, dann muss man eine Wechselgebühr bezahlen und ab da läuft der Vertrag wieder 24 Monate, das heißt so quasi zur Strafe. Habe ich gesagt, das ist alles okay, ich erkläre mich damit einverstanden. Dann sagt er zu mir, nee, da muss ich jetzt erstmal gucken, ob Sie überhaupt wechseln können. Habe ich gesagt, nee, ich weiß schon, Strafgebühr, Verlängerung der Vertragslaufzeit und dann geht das. Nein, ich muss gucken, ob Sie überhaupt wechseln können. Dann hat er mir erklärt, ich dürfte nämlich nur quasi einmal alle 2 Jahre wechseln, nämlich exakt zum Stichtag meines Vertragsbeginns. Und das Lustige war, ich war nämlich ungefähr 2 Wochen vorher schon mal in diesem Laden gewesen und habe dieses Thema angesprochen. Und dann meinte der Verkäufer da, oh, unter der Hand kann ich Ihnen sagen, wir haben jetzt demnächst ein neues Angebot. Das ist sehr interessant für Sie. Also wenn Sie in circa einer Woche nochmal wiederkommen, das wäre super für Sie. Und ich so, na klar, hey, wenn es ein super Angebot gibt, mache ich gleich. Komme natürlich nach einer Woche jetzt nicht pünktlich da im Laden vorbei, komme also 2 Wochen später vorbei, sagt er, oh, jetzt sehe ich, Ihr Vertragswechseltermin ist gerade vor einer Woche abgelaufen. Das geht jetzt also 2 Jahre erstmal nicht mehr. Da habe ich kurz gedacht, ich sehe rot, ich habe den Geruch von Blut in der Nase gehabt. Und dann habe ich gesagt, wir verstehen uns da irgendwie falsch. Ich bin euer Kunde, ich zahle euer Gehalt. Wenn ich sage spring, habt ihr zu fragen, wie hoch. Und nicht mir zu erklären, das, was ich möchte, nämlich weiter 2 Jahre zahlender Kunde bei euch sein, das möchtet ihr nicht. Ich verstehe das, wenn ihr mein Geld nicht wollt. Ihr müsst es mir nur sagen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir es doch ganz einfach. Ich weiß, es gibt in jeder Firma Menschen mit einem Gehirn zwischen den Ohren. Die dürfen auch mal Entscheidungen treffen. Also nicht die, die du erreichst, wenn du bei der Hotline anrufst, sondern welche, die wirklich was entscheiden dürfen. Den sogenannten Second-Level-Support. Dann habe ich gesagt, gib mir doch einfach die Nummer von denen. Ich diskutiere das mit denen aus, ob wir das machen können oder nicht. Dann hat er gesagt, das tut mir leid, aber die kann man nicht anrufen, die rufen dich an. Habe ich gesagt, okay, dann kündige ich. Jetzt, hier, gleich. Ungefähr 1,5 Jahre später klingelt mein Telefon. Und ich habe einen netten Herrn dran, der sagt, schönen guten Tag. Ich habe gesehen, Sie haben gekündigt. Das ist aber sehr traurig. Was können wir denn da für Sie tun? Habe ich gesagt, gar nichts mehr, weil ich habe jetzt schon einen neuen Anbieter. Und die machen genau das, was ich will. Und im Übrigen solltet ihr mal eure geschäftsinternen Prozesse überlegen. Wenn ein Kunde kommt und euch sagt, ich möchte euch 2 Jahre lang mein Geld geben, dann sagt ihm bitte nicht, ihr wollt es nicht. Ich glaube, das hat er verstanden.
Das ist also meist fassungslos. Also Service in Deutschland ist
ich möchte noch hinzufügen.
Ja, Maja, wir hatten vorhin schon mal das kurze
Problem. Was ich mich auch immer noch frage.
Maja, wir hören
wieso?
Dich
nicht. Wieso? Du kennst ja dann.
Maja, leg mal auf, ich rufe dich nochmal an.
Kurze Aufzeichnungspause.
Was war das?
Das war Maja. Klasse.
Oh, Marc ist da.
Und Maja ist jetzt wieder.
Nee, den nehmen wir
Maja,
nicht.
Maja, bist du wieder da?
Ich bin da. Seid ihr auch da?
Ja, jetzt darfst du sprechen.
Gut, dann stelle ich jetzt meine Frage.
Ja.
Jerome, was ich mich auch schon längere Zeit frage, ist, warum hast du dich einfach deine Vormieterin nach ihrem Passwort gefragt?
Weil das auch nicht geht, weil die den sowieso früher oder später ausbauen, diesen intelligenten Stromzähler. Und spätestens dann muss ich das Ganze machen. Das war sicher ein Grund. Und zweitens, weil ich nicht für möglich gehalten habe, dass ich 8 Monate später immer noch ohne dastehe. Deswegen, Marc ist dazu gekommen. Gott sei Dank.
Schönen guten Abend. Servus.
Hallo,
ich hoffe, ihr hört mich.
Ja,
willkommen
Marc
an Bord.
Aus Freiburg. Willkommen an Bord. Ja, man hat in Deutschland wirklich meiner Meinung nach oftmals miserablen Service und jetzt werdet ihr mich gleich prügeln. Es gibt eine Ausnahme und die ist tatsächlich meiner Meinung nach Apple. Ich habe mein Laptop geschrottet, beziehungsweise mein Sohn hat Fanta drüber geschüttet und ich bin dann zum Apple Store gegangen, nachdem ich mir dort einen Termin habe geben lassen. Ich bin sowas von zuvorkommend bedient worden, das geht auf keine Kuhhaut. Die haben nach dem Fehler gesucht, 2 Stunden, haben den Fehler auch gefunden, haben dann aber gesagt, naja, wenn du den Fehler reparieren lassen willst, müssen wir das Mainboard tauschen, das kostet 500 Euro, das wirst du wahrscheinlich nicht. Und die haben es dann auch noch so gedreht, dass ich überhaupt nichts dafür zahlen musste. Also ich bin dann zwar frustriert nach Hause gefahren, weil das Laptop kaputt war, beziehungsweise der Akku, die Akkusteuerung, aber ich habe nicht 1 Cent bezahlt und die haben sich sogar noch entschuldigt dafür, dass es so lange gedauert hat. Nämlich mehrere Stunden, weil sie halt wirklich verzweifelt versucht haben, da eine Lösung zu finden. Und das ist, sage ich mal, ein Service, den ich in Ordnung finde. Und es ist schade, dass es nicht mehr Firmen schaffen, sowas hinzubekommen. Denn da bleibt man dann auch gerne Kunde, auch wenn es vielleicht ein bisschen teurer ist. Und das begreifen die scheinbar in Deutschland überhaupt nicht.
Ja, dann schau mal, was du für so ein Gerät bezahlst, weil da ein kleiner Apfel drauf ist. Und was das gleichwertiges Gerät von No Name kosten würde. Und dann weißt du, wovon dieser Service bezahlt wird im Endeffekt. Das ist klar. Wir haben in Deutschland in einigen Branchen ein sehr, sehr niedriges Preisniveau. Jetzt nicht gerade beim Strom, aber bei der Telekommunikation. Und da wird gespart, wo es geht. Und am leichtesten lässt sich bei Personal sparen. Das ist am teuersten. Und deswegen ist der Service so schlecht. In anderen Ländern, wo die Anschlüsse teurer sind, ist der Service besser. Ganz einfach.
Ich bin aber gerne bereit, ein bisschen mehr für ein Gerät zu bezahlen, wenn ich so einen Service bekomme, wenn mir geholfen wird, wenn ich in Not bin. Das hat nun mal seinen Preis. Service hat seinen Preis, das weiß ich auch. Und ich bin auch bereit, das zu bezahlen. Nicht jeder ist dazu bereit, das weiß ich auch. Aber es kann einfach nicht sein, dass man einfach nicht das bekommt, selbst wenn man Geld dafür bezahlt, was man gerne möchte. Punkt.
Sie hören Querfunk.
So, Marc ist ja inzwischen dazugekommen. Er hat sich ein bisschen verspätet, das sei ihm verziehen. Er hat halt viel zu tun, der Marc, und beobachtet aber auch für uns so das, was der Papst so tut. Und der Papst ist zurzeit sehr in den Schlagzeilen. Er war ja in Brasilien. Richtig?
Richtig, ja.
Und hat auf dem Flug zurück doch einige interessante Dinge erzählt.
Richtig. Also die eine Sache, die ja ziemlich gehypt wurde in letzter Zeit, ist die Äußerung, dass er gemeint hat, naja, er hat im Grunde genommen nichts gegen homosexuelle Priester. Damit gibt er indirekt zu, dass es welche gibt, was ja schon mal ein großer Fortschritt ist. Und auf der anderen Seite hat er eben auch gesagt, wer bin ich, dass ich mich über irgendjemanden hinwegsetzen sollte oder über irgendjemanden urteilen sollte, der auf der Suche nach Gott ist, also das auch im Zusammenhang mit den homosexuellen Priestern. Das ist dann doch ein relativer Paukenschlag, wenngleich er natürlich dann gleich auch wieder seine konservative Haltung, die er nun ebenfalls innehat, genauso wie sein Vorgänger Benedikt, nachgeschoben hat, dass ja der homosexuelle Geschlechtsverkehr nach wie vor etwas sei, was als Sünde sei. Ja, also das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, den ich fast noch näher an den Menschen finde und der für meinen Geschmack zu wenig diskutiert wurde, ist, dass er gesagt hat, es muss eine Lösung gefunden werden, wie mit den wiederverheirateten Geschiedenen umgegangen wird. Die dürfen ja aktuell nicht am Abendmahl teilnehmen, nicht an der Eucharistie teilnehmen und sind insofern, ja, wie es so schön immer heißt, Andreas Englisch sagt es immer so, werden schlechter behandelt als ein Mörder in der katholischen Kirche. Der Mörder, der darf das Abendmahl empfangen, der wiederverheiratete Geschiedene nicht. Das ist natürlich ein Skandal. Und Franziskus hat jetzt gesagt, naja, guck mal doch mal auf die orthodoxe Kirche. Dort sind wiederverheiratete Geschiedene zugelassen und dürfen eben die Heilige Kommunion empfangen. Also warum denn vielleicht eventuell und unter Umständen wir nicht auch darüber muss gesprochen werden. Und ich meine, wenn der Papst schon mal sowas sagt, dann ist das, glaube ich, schon mal ein kleines Wunder. Immer gut, von Wundern zu reden im Zusammenhang mit Päpsten, oder? Der erste Schritt zur Heiligkeit ist schon getan. Nein, aber Ironie beiseite, ich weiß nicht, ist das nur so ein Freak-Thema für jemanden, der eben katholische Theologie studiert hat und in der katholischen Kirche groß geworden ist, oder wie nehmt ihr Heidenkinder das so wahr?
Also als Heidenkind nehme ich wahr, dass die katholische Kirche allmählich aus dem Mittelalter rauskommt und Richtung 18. Jahrhundert marschiert, immerhin. Mhm.
Immerhin, ne?
Begrüßen wir Sie herzlich.
Ich frage mich die ganze Zeit, wenn ich die Schlagzeilen lese, und ich lese auch immer die Artikel, die ich so im Internet dazu finde, weil es mich durchaus interessiert. Das Papsttum an sich finde ich ja ehrlich gesagt sehr faszinierend. Ich habe ja hier zu Hause ein Poster mit allen Päpsten, vom ersten bis zu Benedikt, die da aufgelistet sind mit ihrer größten Tat, habe ich tatsächlich hier im Büro hängen. Ich finde das Papsttum sehr interessant, und wenn ich in Rom bin, gucke ich mir auch immer wieder den Vatikan an und finde das also sehr interessant. Und was ich mich frage ist, bereuen die Kardinäle inzwischen, dass sie diesen Papst gewählt haben? Und ich glaube, es gibt da einige, die heute anders wählen würden.
Gut, wir werden sehen, ob sie es bereuen.
Das war der Heilige Geist. Entschuldigung, Max.
Nee, ich glaube, wir werden es dann sehen, wenn er urplötzlich nicht mehr unter uns weilt. Es gab ja schon mal einen, der ganz schnell verschwunden ist, der auch etwas unorthodox war. Vielleicht gibt es dann welche, die sich dieser Sache annehmen und sagen, das war knapp daneben. Nein, Spaß beiseite. Ich finde, er ist erfrischend unorthodox in mancherlei Hinsicht. Zum Beispiel allein die Tatsache, dass er sagt, hey, ich will näher an den Gläubigen dran sein, ich bleibe im Gästehaus. Ich ziehe nicht in die offiziellen päpstlichen Gemächer. Der sagt, hey, ich will nicht so viel Schmuck und keine Edelmetalle, mir reicht ein einfaches Kreuz aus Eisen, aus Stahl, das ist genug. Also er ist sehr, sehr geerdet, scheint er mir. Ich glaube, langfristig wird man sich erst dann ein Urteil richtig erlauben können, wenn er einfach noch mehr von dem auch umsetzen und einbringen kann in die katholische Kirche, wenn er mehr Zeit gehabt hat einfach. Aber die Ansätze, die ich jetzt sehe, sind sehr vielversprechend jetzt so für mich als Nicht-Katholiken.
Das ist ja etwas, was an ihm immer kritisiert wird, dass er noch nichts getan hat. Das hat er auch selber eingeräumt, dass jetzt die großen Taten noch fehlen. Ich finde es persönlich eigentlich eher sympathisch. Der ist jetzt so ein bisschen mehr als 100 Tage im Amt, guckt sich das alles ganz genau an und trifft dann seine Entscheidungen. Und ich hätte es irgendwie... jetzt weniger als Katholik, sondern ganz einfach, egal ob das jetzt der Papst ist oder die Kanzlerin, ein neuer Kanzler, keine Ahnung, wer jetzt da hinkommt und gleich alles Mögliche übers Knie bricht, das macht für mich auch ein bisschen einen komischen Eindruck. Ich finde es eigentlich sehr in Ordnung, dass er sich erstmal die ganze Geschichte ausführlich anguckt und dann handelt. Und ich bin mir sicher, er wird handeln. Gerade ist ja vieles, was er eben macht, siehe die Enzyklika und so weiter, das ist ja noch halb auf Mist von Benedikt gewachsen. Da hat er, glaube ich, auch einfach noch nicht so den großen Spielraum.
Ich denke, das ist es auch. Ich finde es insofern realistisch, weil was soll er machen, wenn er kann ja nicht reingehen und sagen, so, jetzt hier neue Besen kehren gut und jetzt stellen wir mal alles auf den Kopf. Ich glaube, ein Urteil können wir uns dann erlauben, wenn er wie Obama in 6 Jahren Guantanamo immer noch nicht dicht gemacht hat. Dann kann man sagen, die großen Sachen hat er nicht angegangen. Aber bis jetzt, es ist ja erst 100 Tage, ja.
Ja, und es kommt ja noch, glaube ich, dazu, die Welt ist groß, die katholische Kirche ist Weltkirche, das sagt sie ja sehr gerne über sich, aber es ist insofern, glaube ich, schon was dran, als dass jetzt ein argentinischer Kardinal, der nun Jorge Bergoglio ist, glaube ich, nicht jede Nase, die da in Rom durch die Gegend hüpft, wirklich kennt und also von dem her wirklich auch erstmal die Leute in ihren Ansichten kennenlernen muss, um sich dann einen neuen Stab unter Umständen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, zu casten, und ich halte auch Franziskus für klug genug, dass er weiß, dass die ihm natürlich auch gefallen wollen und ihm da vielleicht ein bisschen was vorgaukeln. Natürlich jeder erstmal total nett ist, und wenn er sich da ein bisschen Zeit lässt, dann kriegt er, glaube ich, mit seinem Knitzen Verstand, den er wohl hat, und seine Menschenkenntnis, die ich ihm als 76-Jährigen nun zubillige, vielleicht dann auch eher mit, wer ist denn tatsächlich was für mich und wer nicht. Mich wundert in dem Zusammenhang nur, ihr merkt, ich bin so ein bisschen schon Franziskus-Fan, obwohl ich mit dem Papsttum so die eine oder andere Schwierigkeit habe, Faszination hin oder her. Jetzt habe ich den Faden verloren, vor lauter Relativsatzeinschub. Aha! Ist das nicht peinlich?
Doch ist es.
Helf mir. Ja, ich halte ihn für klug genug, das wollte ich sagen, sich da eben dann erst ein Urteil zu bilden, wenn er die ganzen Herrschaften auch kennengelernt hat. Aber ich glaube, da wiederhole ich mich. Ja, macht mal ihr weiter. Stellt mir irgendeine doofe Frage oder diskutiert. Ich habe echt den Faden verloren. So ein Scheiß.
Also ich habe ja dem Papsttum nie irgendwas abgewinnen können und ich sehe das äußerst kritisch. Immerhin hat es dieser Papst bisher geschafft, mich nicht zu empören. Ich musste mich bisher über nichts, was ich gehört habe, empören, dass ich gesagt habe, unglaublich, das ist ja Mittelalter. Deswegen sagte ich vorhin, da sind wir, glaube ich, inzwischen raus. Es gibt noch ein paar ganz große Baustellen, aber so ein paar ganz große hat er ja schon angepackt. Finde ich ganz spannend. Sehe ich das erste Mal seit Jahrzehnten mit Interesse zu, was da passiert.
Höre ich von ganz vielen Leuten interessanterweise. Ich habe immer noch so ein bisschen auch diesen Kirchenredaktionshut auf in den Sendern, in denen ich arbeite. Und da kommen natürlich dann auch viele auf mich zu und sagen, hey, sag mal, was geht denn da? Zum ersten Mal lese ich Artikel, wenn sie irgendwo in der Zeitung erscheinen, über den Papst. Ist das ein sympathischer Kerl? Bis hin zu einem Morgenshow-Moderator, der eher so ein Raubein ist. Ich erinnere mich da immer wieder gerne dran, bei der ersten Generalaudienz, die Franziskus damals gegeben hat, Rotz und Wasserheulend im Studio saß, ja, und nur gesagt, Weihrich, mach du weiter, ich kann da nichts mehr dazu sagen. So stelle ich mir meine Kirche vor, ich trete da wieder ein, ich bin da ausgetreten. Und das finde ich doch, ist jetzt nur ein kleines Beispiel, aber ich finde es faszinierend, dass er offensichtlich auf einzelne Menschen, die sich selbst als eher kirchenfern verorten, so einen Eindruck macht.
Ich denke, es liegt so ein bisschen daran, dass er die Ideale, die immer gepredigt werden, auch vertritt. Ich meine, das war's. Ich weiß schon nicht mehr, wer es gesagt hat, mit dem Eisenkreuz statt dem Goldkreuz. Ich finde das immer so ein Punkt. Ich komme in eine katholische Kirche und denke mir, oh ja, das mit dem Armutsgelübden, das nehmen die total ernst. Und diese Bereicherung der staatlichen, also der Kirche und durch den Staat, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Franziskus das alles ein bisschen ändern wird, auch wenn er es gar nicht tut, aber er vermittelt das Gefühl.
Ja, man bekommt ja vieles mit von der katholischen Kirche, weil natürlich hier in unserem Land die natürlich immer noch eine wichtige Rolle spielt. Aber so wie du es gesagt hast, Maja, Klar, Armut, das ist nicht unbedingt ein Thema der katholischen Kirche. Und da scheint der Papst ja auch in die richtige Richtung zu gehen. Man muss ja nicht immer mit dem fetten Mercedes durch die Gegend fahren. Man muss ja nicht immer erster Klasse fliegen, wenn man irgendwo hinfliegt, sondern man kann vielleicht auch das alles ein bisschen günstiger machen. Marc?
Ich frage mich, Maja, tut er es wirklich nicht? Geht er wirklich diese Probleme nicht an, wie du es im Halbsatz gesagt hast, gerade in puncto Armut? Der Jerome hat es gerade so ein bisschen zur Sprache gebracht, diese ganzen Zeichen, die er setzt, mit dem Kleinwagen auf Dienstreise zu gehen und so weiter. Klar, das sind jetzt erstmal äußere Zeichen, aber wer ihm da jetzt nur Populismus vorwirft, der sieht, glaube ich, nicht, was gerade in Rom abgeht. Nämlich,
da hast
dass
du mich falsch verstanden.
Habe ich dich missverstanden, dann bitte ich um Entschuldigung.
Und zwar es geht einfach darum, dass der Franziskus auch als Papst bestimmt nicht in Vorgänge und Verträge der deutschen Kirche der Kirche in Deutschland eingreifen kann.
Er kann es indirekt und er macht es, Maja. Entschuldige, wenn ich hier reinkrätsche. Wir haben in nächster Zeit sehr viele prominente Kardinäle, die 75 Jahre alt werden, Bischöfe, beispielsweise Robert Zollitsch, beispielsweise Meißner in Köln, die alle in diesem Zusammenhang ihren Rücktritt anbieten müssen. Und bei anderen Personal ja in diesem Zusammenhang hat Franziskus eben schon gezeigt, dass er nicht gewillt ist, dann zu sagen, ey Freunde, ihr könnt weitermachen, egal wenn ihr schon 1000 Jahre alt seid, sondern dass er diese Rücktrittsangebote, diese Pflichtangebote tatsächlich auch annimmt. Und auf diese Art und Weise hat er natürlich sehr wohl die Möglichkeit, in die bestehenden Strukturen der deutschen katholischen Kirche einzugreifen, und zwar empfindlich einzugreifen. Weil wenn beispielsweise so ein mächtiger Kardinal wie Meißner nicht mehr da ist, muss da irgendjemand Neues hin, und zwar jemand, der vom Papst berufen wird. Und da hat er auch Möglichkeiten, sehr, sehr stilbildend zu sein, zumal eben auch das Erzbistum Köln das reichste in Deutschland ist und somit natürlich auch die meiste Macht hat.
Also du glaubst, dass der neue Kardinal das ganze Geld, auf dem er dann sitzt, an die Armen verteilt?
Das habe ich mit keinem Wort gesagt, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, das muss er auch nicht tun.
Ich denke, du überschätzt, was Menschen tun, wenn sie in einer Machtposition sind, was sie vorher gesagt haben, dass sie es tun.
Das ist möglich, aber allein wenn jemand beispielsweise auf dieser Kathedra sitzen würde, also auf diesem Bischofsstuhl in Köln, der ähnlich tickt wie der Franziskus, das wäre ein Paukenschlag, oder?
Warten wir es ab.
Ich weiß es nicht, weil die Frage ist ja, also es wird sehr positiv über diesen neuen Papst berichtet und es gibt auch durchaus viele Dinge, die positiv sind von den Sachen, die er im Moment anpackt. Aber man darf, finde ich, doch eins nicht vergessen, es ist trotzdem ein erzkonservativer Katholik. Nehmen wir nur die Rolle der Frauen. Ja? Auch er sagt, nö, Frauen und Priester geht gar nicht. Ja? Wir müssen uns überlegen, welche Rolle die in Zukunft spielen. Aber eine Frau, die Priesterin wird, das geht gar nicht. Und hat viele solche Ansichten. Er ist trotz allem, auch wenn viele Dinge positiv sind, und das möchte ich auch gerne anerkennen, er ist trotzdem erzkonservativ. Auch bestimmt mit einem Grund, warum er gewählt worden ist, Marc.
Es gibt bestimmt erzkonservative Punkte, wenn du jetzt gerade dieses Frauenpriestertum ansprichst und er da sagt, die Tür ist zu. Das ist ja ein relativ hartes Zitat von ihm, das er ja tatsächlich gebracht hat. So heißt es aber im Umkehrschluss auch nicht, Moment, wir können nicht über ein Diakonat der Frau sprechen. Also wenn Frauen schon mal Diakonin werden könnten, was sie ja faktisch in der Vergangenheit schon mal waren, wobei es in der Vergangenheit niemals Priesterinnen gab in der Tradition der katholischen Kirche, dann wäre das ja schon mal ein großer Vorteil. In diesem Zusammenhang muss man auch mal sagen, wieder Weltkirche, katholische Kirche, es ist einfach für viele Kulturen, das mag man jetzt kritisieren oder nicht, also das finde ich fast noch kritikwürdiger als ein Tendenzbetrieb wie die katholische Kirche, der halt irgendwie so sein, die ihren etwas verkorksten, aus unserer weltlichen Sicht verkorksten Weg geht. Aber es gibt nun mal Gesellschaftsstrukturen, beispielsweise in Afrika oder auch in Südamerika, teilweise gerüchteweise auch in Niederbayern, ja, in denen es unvorstellbar ist, dass eine Frau Priesterin werden kann. Ja, einfach aufgrund der gesellschaftlichen Struktur. Und diese Probleme, die wir da diskutieren von wegen Frauenpriestertum, das ist in anderen Ecken dieser Weltkirche, katholische Kirche überhaupt kein Problem. Und wenn er jetzt vorsichtig hingeht und diese Tür hat er eben nicht als verschlossen bezeichnet und sagt, ja, Frauen könnten beispielsweise das Weiheamt der Diakonin bekommen, wäre das ja schon mal ein Schritt. Ich glaube, man muss auch wirklich aufpassen, ob man den vielen erzkonservativen Gläubigen, die es ja auch gibt, ich habe die Ecken dieser Welt schon benannt, mit so einem Hauruck-Verfahren eine solche Reform innerhalb der katholischen Kirche zumuten kann, wie wir es in Deutschland gerne hätten. Und einen letzten Gedanken möchte ich auch noch loswerden. Vieles, was er gesagt hat in der Vergangenheit, wo wir ihn jetzt eben als erzkonservativ wahrnehmen, und mir geht's auch so, also gerade dieser Nachsatz von wegen, aber praktizierter homosexueller Sex, das ist Sünde, Klammer auf, wir können ja beichten, Klammer zu, dann ist er wieder weg. Diese ganzen erzkonservativen Haltungen, die hat er ja im Grunde genommen auch vertreten müssen als Kardinal unter Ratzinger, unter Benedikt dem 16. Dem hat er Gehorsam geschworen, wie es im Übrigen alle katholischen Würdenträger tun, wenn sie vor einen neuen Papst treten oder einen neuen Papst bekommen. Der kann ja nicht hingehen als Kardinal Bergoglio und gegen Ratzinger und seine Ansichten öffentlich wettern. Das geht einfach nicht. Jetzt ist er selber Papst. Jetzt kann er selber die Sachen anpacken in dem Geiste, in dem es er anpacken will. Und er muss halt auch vorsichtiger sein als jemals jemand zuvor, denn er hat halt den alten Papst nach wie vor im eigenen Haus, sage ich mal, und hat sich sogar, und zwar wortwörtlich, die wohnen ja tatsächlich unter einem Dach, sehen sich möglicherweise sogar jeden Tag beim Frühstück, könnte ich mir vorstellen. Und den will man ja dann vielleicht auch nicht verkraulen oder vor den Kopf stoßen. Wir hören ja immer wieder, dass er wirklich auch gebrechlich ist, alt geworden ist, Ratzinger. Und ich denke, da ist dann auch noch eine menschliche Komponente einfach dabei.
Sie hören Querfunk.
So, das war jetzt ein eher angenehmes Thema gerade. Jetzt kommen wir zum Thema, wo ich schon wieder die Wände hochklettern könnte. Urs, du hast mir heute einen Artikel zugeschickt, einen Zeitungsartikel, wo ich mich also wirklich fürchterlich aufgeregt habe. Aber vielleicht berichtest du einfach mal selber.
Ja, das ist in Berlin passiert, in Reinickendorf. Dort steht ein Flüchtlingsheim. Und in diesem Flüchtlingsheim sind besonders Menschen untergebracht, die besonderen Schutz brauchen. Allein Kinder, die alleine hier im Land sind, Frauen, Leute, die politisch verfolgt worden sind, die traumatisiert sind. Und direkt nebendran ist ein Wohnblock. Und in diesem Wohnblock ist ein Spielplatz. Dieser Spielplatz ist privat, der gehört zu dem Wohnblock dazu. Und natürlich haben die Flüchtlingskinder dort gespielt. Das hat man unterbunden. Man hat dort einen Zaun hingestellt, man hat ein Schild aufgestellt. Dieser Spielplatz ist nur für die Bewohner des Hauses, um die Kinder, die Flüchtlingskinder dort fernzuhalten, dass sie dort nicht spielen können.
Das muss man erstmal sacken lassen. Also rein rechtlich ist es natürlich so, die Anwohner sind natürlich berechtigt zu sagen, das ist unser Spielplatz, den haben wir bezahlt, den haben wir dahingestellt und wir können auch entscheiden, wer da spielen darf. Das ist keine Frage, aber sowas ist also, boah.
Jetzt muss ich mal so in dubio pro reo kurz nachfragen. Kann es sein, dass man Angst hat um die Kinder, also die Flüchtlingskinder, wenn die da irgendwie spielen, gerade Menschen, die eine Vergangenheit haben als Verfolgte, dass da irgendwie in diese Richtung gedacht wird?
Nein, es geht darum, dass die Bewohner dieses Hauses, die deutschen Bewohner dieses Hauses, nicht wollen, dass die Flüchtlingskinder da spielen. Die machen Krach. Und da geht sowieso drunter und drüber und die wollen wir hier sowieso nicht haben. Und die Kinder, die sollen hier auch nicht spielen. Die machen hier nur alles kaputt.
Tja, das ist ein Fall für, was gibt's für Behörden, die sich damit auseinandersetzen? Antidiskriminierung?
Es kümmert sich niemand drum, weil das ist Privatbesitz. Die Eigentümergemeinschaft hat das beschlossen. Man sollte sie nicht alle in einen Topf werfen. Es hat auch Gegenstimmen gegeben, habe ich gehört.
Okay.
Aber die Eigentümergemeinschaft hat halt mehrheitlich beschlossen, diese Kinder auszugrenzen. Und das ist ein Trend, der leider um sich greift, dass man Flüchtlinge nicht um sich haben will. Es gibt auf der einen Seite immer wieder schöne Beispiele gelungener Integration, einer Willkommenskultur, wo die Flüchtlinge willkommen geheißen werden. Und da gibt es dann auch merkwürdigerweise überhaupt keine Probleme. Und dann gibt es auch immer wieder, dass so reagiert wird auf diese Art und Weise. Und dann entstehen natürlich Probleme. Und wenn keine entstehen, dann tut man so, als ob es Probleme gäbe. Denn man redet sie natürlich durch so eine Ausgrenzung herbei auch.
Also ich hätte ja eine ganz einfache Lösung für dieses Problem, wenn ich das mal in Reinickendorf da vorschlagen dürfte vielleicht. Man nimmt ein paar Ölfässer, zündet die an und dann können die Kinder da spielen. So macht man das in jedem Ghetto. Und da hätten dann auch die etwas bornierten Einwohner, die auf ihrem Privatspielplatz bestehen, ihre ganzen Vorurteile mit einem Schlag bestätigt. Ausländer, die um brennende Mülltonnen herumrennen. Super. Sind alle glücklich. Die Kinder haben was zu spielen. und die Deutschen was zu glotzen und zum Aufregen. Eine echte Win-Win-Situation.
Ich würde vorschlagen, unser Hörertreffen, was wir irgendwann mal veranstalten, machen wir mit den vor dem Flüchtlingswohnheim, das übrigens schon stand, bevor der andere Block dazu gebaut worden ist. Das muss man nämlich auch noch mal dazu sagen. Mhm. Also es ist nicht so, dass der Wohnblock da stand und kam irgendwann das Flüchtlingsheim daneben, sondern es war genau umgekehrt. Erst stand das Flüchtlingsheim und dann kam der Wohnblock. Ne? Oh, es ist doch richtig.
Es ist richtig. Also wenn ich die Stadt wäre, würde ich schauen. Ich weiß nicht, wie dort die räumlichen Voraussetzungen sind, ob ich vielleicht einen öffentlichen Spielplatz dorthin machen kann.
Und zwar richtig, richtig großen, damit ganz, ganz viele Kinder aus allen Blöcken drumherum da auch spielen. Und das genau, richtig attraktiver, schön laut.
Attraktiver als dieser Privatspielplatz, damit die Kinder sich auch kennenlernen. Denn das ist wichtig, dass die integriert werden, dass sie auch ein paar Kinder von hier kennenlernen, dass sie auch Deutsch lernen. Denn die kommen aus Ländern, in die sie wahrscheinlich so schnell nicht zurückkehren können. Mhm. Die müssen sich hier integrieren. Und den Menschen dann, die sich nicht wehren können, solche Steine in den Weg zu legen, finde ich unsäglich. Ich stelle mir dann immer vor, wie dort ein Kind mit traurigen, großen Augen am Zaun steht und rüberguckt und es darf nicht rein. Und das ist etwas, was nicht sein darf. Kinder von dem Spielplatz fernzuhalten, ist unmenschlich.
Und ich würde wirklich vorschlagen, sollten wir irgendwann ein Hörertreffen machen, machen wir das mit den Bewohnern des Flüchtlingswohnheims direkt vor der Haustüre dieses Wohnblocks und feiern dann mal so richtig schön. Das fände ich mal richtig toll. Und ich hoffe, dass ganz, ganz viele Menschen sich dort mal einfinden. Also ich verstehe sowas nicht. Also das geht nicht in meinen Kopf rein. Aber heute ist irgendwie so eine Sendung, da geht vieles nicht in meinen Kopf rein.
Ja, aber es wäre halt einfach wünschenswert, dass ja da auch, es gibt ja nicht nur diese beiden Blöcke da, diesen Wohnblock und das Flüchtlingsheim, sondern dass es auch noch ein paar Menschen gibt mit einem ähnlichen Gefühl wie wir. Gefühl braucht man es ja gar nicht nennen. Das ist ja eine Sachlage schlicht und ergreifend, dass es überhaupt nicht geht und da eben mal laut werden. Mein Vater sagt immer, es gibt heutzutage keine Menschen mehr mit Anstand und die aufstehen und die mal protestieren. Ja, das wäre vielleicht ein Punkt, wo mein alter Herr in diesem Fall recht hat. Warum steht da eigentlich keiner auf und geht protestieren? Weil wenn nachher wieder passiert, was so gerne passiert, ne, die Kinder, die müssen dann unter sich bleiben, die Flüchtlingskinder bilden dann Gruppen, sind natürlich sauer auf die Deutschen, weil das kriegen die ja auch mit, was da läuft. Und dann wundert man sich, wenn dann irgendwann mal ein Stein fliegt. Und dann ist es wieder, da bin ich wieder bei Max, der gesagt hat, ja, dann sind wieder schön die Vorurteile erfüllt.
Wobei, also dieses Problem besteht ja nicht nur in Berlin. Also es passiert ja auch immer wieder, dass zum Beispiel irgendwo ein Kindergarten neu hingebaut wird und sofort stehen die Leute, die drumherum wohnen, auf der Matte und sagen, das kann nicht sein, dass da ein Kindergarten hingebaut wird, das ist viel zu laut, da werden wir gestört, wir gehen vor Gericht. Das kriegt man ja überall mit. Das ist auch genau so eine Sauerei, die ich nicht verstehen kann, die immer wieder abläuft.
Es sind die NIMBYs, not in my backyard. Ihr dürft alles machen. Ich fahre gern Auto, aber bitte keine Straße bei mir vor. Ich mache Müll, aber bitte keine Müllhalde. Ich fliege gern in Urlaub, aber einen Flughafen möchte ich nicht nebendran haben. Ich war zwar auch mal Kind, aber Kinder möchte ich nicht um mich rum haben.
So, bevor ich einen Herzinfarkt bekomme, weil ich mich aufrege, machen wir den Deckel drauf. Das war wieder der Querfunk-Podcast. Mit dabei waren Markus Henkel aus Heilbronn, Maja Nützel aus Stuttgart, Urs Mansmann aus Hannover und Marc Weirich aus Freiburg. Ich bin Jerome Brunel, ich wohne in Horb, das kennt keine Sau, macht aber nichts, ist schön da. Also, bis dann und wenn Sie vielleicht jetzt demnächst in Urlaub fahren, schönen Urlaub! Tschüss!
Tschüss!
Ciao! Tschüss!